Wir behandeln in dieser Radioakademie einen Skandal, der mitten in Europa weit verbreitet, aber fast nicht wahrgenommen ist. Der Frauenhandel. Nach Angaben von Fachleuten werden in der Europäischen Union jährlich rund 400.000 Frauen und Mädchen als Sexualsklavinnen gehandelt. Es sind Frauen, die gegen Geld wie Material verschoben und verkauft werden. Ich sprach darüber mit einer Fachfrau, Schwester Lea Ackermann, der Chefin und Gründerin von Solvodi. Sie hat dieses Hilfswerk gegen Frauenhandel in Afrika gegründet. Es heißt Solidarity with Women in Distress. Schwester Lea Ackermann hat Pädagogik studiert und war als Missionarin unter anderem in Kenia tätig. Frauenhandel ist ein Schandfleck unserer Zivilisation. Hören Sie meine Plauderei mit Schwester Lea Ackermann. Schwester Lea, es gibt in Deutschland de facto Sklavenhandel, Frauenhandel. Das ist ja verboten, das ist gesetzwidrig. Warum geht das überhaupt in einem Rechtsstaat? Warum kann der Staat nicht Frauen, die unter Zwang leben müssen und sich prostituieren müssen, nicht befreien? Warum funktioniert das?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Es gibt tatsächlich ganz massiv Handel mit Frauen und Kindern hier in Deutschland. Und man kann so wenig ihnen eigentlich helfen. Das ist verboten. Und trotzdem haben die Händler, die davon profitieren, ungeheuer mehr Chancen als die Frauen selber, die in diese Zwickmühle geraten. Wir haben zum Beispiel seit 2002 ein Gesetz, das wurde geschaffen, weil man gesagt hat, dann können wir den Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden, also die unfreiwillig in die Prostitution geraten sind, helfen, wenn man sagt, alle Frauen, die freiwillig in der Prostitution sind, das ist nicht mehr sittenwidrig, das ist nicht mehr kriminell, dann kann man doch auf die anderen stoßen. Und wir behaupten, dem ist nicht so. Ist gerade umgekehrt. Durch dieses Gesetz wurden Möglichkeiten, die vorher die Polizei hatte, um nachzuschauen, der Polizei eigentlich weggenommen. Es gibt nun kluge Leute, die sagen, nein, die Polizei muss nur etwas erfindungsreicher jetzt sein. Dann stößt sie schon auf die Frauen. Aber da muss man auch mal die Situation der Polizei sehen. Überall wird gespart, Personal wird eingespart, auch bei der Polizei. Auf der anderen Seite hören wir fast täglich im Radio, dass die Gewalt in Deutschland größer wird. Also Straßenüberfälle, Raub, Diebstahl, Einbruch. Und da muss die Polizei sofort reagieren. Das ist das Kriminelle im Hellfeld, sagen wir, weil es wird der Polizei ins Haus geliefert. Während Zwangsprostitution, vielmehr der Menschenhandel, dem muss die Polizei nachgehen. Also sie muss das aufdecken. Das heißt, sie muss kontrollieren. Und wenn man schon sowieso zu viel Arbeit hat, dann hat man oft nicht mehr die Kraft, noch zu kontrollieren. Und wir sehen, dass der Menschenhandel eigentlich zahlenmäßig die Verfahren, die wegen des Handels mit Frauen und Kindern durchgeführt werden, zurückgehen. Auf der anderen Seite gibt es viele Hinweise, wo man sagen kann, nee, der Handel steigt. Es werden immer mehr Frauen Opfer von diesem Handel.
Können Sie sagen, wie viel Frauen und Mädchen in Deutschland vermutlich zwangsweise zur Prostitution gezwungen werden? Wie viele Frauen sind nach Deutschland gehandelt worden, etwa?
Das ist ganz, ganz schwer. Und das sind immer nur Spekulationen. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir haben in 2 Jahren 91 Frauen, die Opfer von Menschenhandel waren, zu den verschiedenen Gerichtsverfahren begleitet. Das ist eine klare Zahl, 91. Aber wie viel es wirklich insgesamt sind, da werden eigentlich keine Statistiken geführt. Es wird nur eine Statistik geführt, wenn die Polizei eine Razzia macht, auf die Frauen stößt und sagt, das sind Opfer von Menschenhandel. Und dann sieht man nicht mal mehr, was geschieht dann weiter, weil die Verfahren werden dann nicht nochmal extra recherchiert. Was ist dann mit diesen Frauen weiter passiert? Und so ist das immer eine Vermutung. Die EU geht von einer Zahl von 400.000, die jährlich europaweit gehandelt werden. 200.000 sollen nach Deutschland kommen. Mich ärgern solche Zahlen. Wissen Sie, ich denke mir, wann wird's denn schlimm? Wenn es 200.000 sind? Und wenn es nur 2 Frauen, die ihres Lebens beraubt werden, die ihrer Überlebenschancen beraubt werden, dann ist es ja nicht so schlimm. Also von daher, mit den Zahlen operiere ich überhaupt gar nicht gern.
Wie kommen Sie an die Frauen, denen Sie helfen können? Oder vielleicht noch vorher gefragt, was sind die Ursachen, wodurch Frauen in Zwangsprostitution kommen?
ganz eindeutig ist es Not und Elend im Heimatland.
Was sind die Heimatländer?
Die sind sowohl osteuropäische Länder wie Moldawien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine. Aus diesen Ländern kommen der größte Anteil auch der Frauen, die sich bei uns gemeldet haben.
Wie werden sie von dort gefischt? Mit was für Methoden?
Gucken Sie mal, die Medien vermitteln nur ein Bild von Deutschland, dass es hier allen gut geht, dass wir praktisch in einem Paradies leben. So, und diese Frauen leben in größter Armut, dass sie oft ihre Kinder oder ihre Eltern nicht ernähren können. Und dann kommen Anwerber, das können sowohl Frauen als auch Männer sein, die ihnen sagen, Mensch, du bist ja dumm, hier zu arbeiten und kein Geld dafür zu kriegen. Komm doch, ich besorge dir eine Stelle in Deutschland als Erntehelferin, als Küchenhilfe, im Haushalt und so weiter, kannst du da sehr viel Geld verdienen. Und manchmal wissen die Frauen auch, es geht um Prostitution. Dann wird ihnen gesagt, weißt du, da kriegst du in 3 Monaten so viel, wie du hier in 3 Jahren verdienst. Und dann kannst du doch wieder aussteigen. Das kannst du doch deinen Kindern und deinen Eltern zuliebe tun. Mir hat eine junge Frau gesagt, Schwester Lea, was mich am meisten belastet, also das Ganze war, sie war Opfer von Menschenhandel, hat in ihrem Heimatland Bulgarien schon geahnt, dass es in die Prostitution geht. Aber ihr Vater war schwer krank, sie konnten keine Medizin kaufen und die Mutter war vor lauter Elend zur Trinkerin geworden und hat ihr immer gesagt, du bist jetzt schon 17 Jahre, wir haben dich ausbilden lassen und du hilfst trotzdem nicht, du bringst kein Geld nach Hause. Und in der Situation hat ein junger Mann ihr gesagt, du hör mal, in Deutschland, du gehst 3 Monate der Prostitution nach, da kannst du für den Rest des Lebens für deinen Vater die Medizin kaufen. Und sie ist darauf reingefallen und wie sie dann die Umstände gesehen hat, wo und wie sie hier arbeiten muss, wie sie kaum ihren Eltern Geld schicken konnte, und wie sie dann aussteigen wollte, dann war es nicht mehr möglich. Man hat sie geschlagen, da hat man sie eingesperrt, dann wurde sie nur durch eine Razzia der Polizei befreit. Und dann, sie war eine kluge Frau, eine hübsche Frau. Und sie kam dann zu uns, wir haben ihr geholfen, wir haben ihr auch die Ausbildung finanziert. Und wie dann alles vorbei war, wie sie eine Stelle gehabt hat, wie sie wirklich ihre Eltern unterstützen konnte. Und dann habe ich gesagt, die Presse fragt uns immer mal wieder. Würdest du mal sagen, was wirklich abgegangen ist? Gut, und das hat sie dann erzählt. Und dann sagte sie zu mir, wissen Sie, Schwester Lea, was mich am meisten belastet ist, dass ich es auch noch freiwillig getan habe. Dann habe ich gesagt, ja, erzählen Sie mir doch mal, wie freiwillig das wirklich war. Das ist eben ganz schwierig, das auseinanderzuhalten, freiwillig, unfreiwillig, gezwungen. Es gibt eigentlich, ich würde sagen, 3 Arten. Die Frauen, die gar nichts wissen, wirklich gezwungen werden, eingesperrt werden und in dieser Knechtschaft gehalten werden. Und es gibt die vielleicht ahnen konnten, dass es sowas ist, aber in ganz schwierigen finanziellen Problemen steckten, existenzielle Nöte, dass wirklich kein Geld da war für notwendige Lebensmittel und sowas, wo die Hunger geschoben haben und so. Ja, wie freiwillig, wie unfreiwillig ist das?
Die dritte Gruppe war?
Die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die behaupten, sie machen es freiwillig. Und da setze ich bei vielen auch nochmal ein Fragezeichen, wenn man nämlich die Kindheit oft dann hört, wenn man die Frauen lang genug kennt, dass sie viel Vertrauen zu einem gefasst haben, dann denkt man, naja, wenn ein Kind schon missbraucht wurde mit 5, 6 Jahren und dann mit 12 in die Prostitution kam und mit 20 sagt, ja, das mache ich freiwillig, da frage ich mich auch, wie freiwillig das ist. Ich persönlich kann mir es kaum vorstellen, dass eine Frau das aus Lust und Laune macht, mit jedem Mann, der da kommt, abzuziehen, ob er dreckig ist, ob er gepflegt ist, es mag Frauen geben, die sagen, na ja, das ist für mich das Richtige, aber wenn es gibt, dann gibt es ganz, ganz wenig.
Und warum gelingt es den Frauen, die in die Prostitution gezwungen werden, nicht zu fliehen? Kann man in Deutschland Menschen so einsperren, ohne dass es erstens die Nachbarn, die Polizei merken und dann vielleicht doch die Polizei irgendwie zwingen hinzugehen, oder ohne dass dieser Mensch auch mal fliehen kann? Wie geht das?
Die Frauen kommen aus fernen Ländern, kennen unsere Sprache nicht. Sie haben in ihren Ländern, vor allen Dingen in osteuropäischen Ländern, aber auch in anderen, schon gehört oder sogar die Erfahrung gemacht, dass die Polizei korrumpierbar ist. Die Menschenhändler sind Landsleute, die in ihrer Sprache reden und sagen ihnen, wehe, wenn du was sagst, die Polizei, die ist genau hier wie bei uns. Und gelegentlich sehen Sie ja auch einen Polizisten, der Kunde ist. Woher sollen Sie den Mut nehmen, was zu sagen? Ihre Eltern sind manchmal gefährdet, Ihre Kinder im Heimatland sind gefährdet. Woher sollen Sie den Mut nehmen, sich zu outen, wenn Sie gar nicht wissen, ob die Polizei, die jetzt hier mal vielleicht nur die Pässe kontrolliert seit Neuestem, dass Sie Opfer von Menschenhandel sind? Sie kommen ja gar nicht raus. Und wenn Sie auf die Straße laufen, wissen Sie, wem Sie da begegnen, wer das ernst nimmt? Oder wer nur sagt, da ist so eine Verrückte, die kann nicht mal richtig sprechen, was will die überhaupt? Also das ist für die Frauen doch auch ein ganz großes Risiko.
Machen wir noch einen kleinen Sprung. Sie fordern, dass auch die Freier in einem normalen Bordell, wo also Mädchen, Frauen angeblich freiwillig drin sind, also normale Prostituierte, dass auch diese Freier, dass das strafbar ist, dass sie gestraft werden.
Das ist eigentlich das Modell Schweden, das ich am besten finde. Die Schweden sagen, die Nachfrage wird bestraft. Also wenn ein Freier einer Frau so einen Antrag macht, macht er sich strafbar. Unabhängig, wie die Frau sich gibt oder so. Die Nachfrage wird bestraft. Das kann man, so sagen die Politiker, hier in Deutschland wegen der großen Akzeptanz von Prostitution überhaupt nicht durchführen. Es ist aber andersrum. Durch dieses Gesetz ist in Schweden die Akzeptanz der Prostitution viel geringer geworden. 80% der Bevölkerung sollen angeblich gegen Prostitution sein. Fragen Sie mal bei uns. Das sind mindestens 80-90%, die sagen, na, das hat es immer gegeben, das muss es geben, das kann man auch nicht bestrafen und so weiter. Also bei uns ist eine viel größere Toleranz der Prostitution gegenüber. Und man kann das auch nicht gut unterscheiden, das freiwillig und nicht freiwillig. Während bei uns fordern wir, dass die Frauen, die nun sagen, sie machen das freiwillig, das auch dann freiwillig tun dürfen, ohne dass Dritte davon profitieren. Dass man endlich mal ein Gesetz hätte, wo man Zuhälter, Schlepper, Schleuser und so weiter strafverfolgen könnte. Außerdem fordern wir, dass wenigstens die Freier, die zu Frauen gehen, bei denen sie erkennen können, dass sie das nicht freiwillig machen, die kein Wort sprechen können mit ihnen, die blaue Flecken haben oder irgend sowas. Sie können es erkennen oder wo die Frauen auch selber sagen, dass sie das nicht freiwillig machen, dass es möglich ist, die zu bestrafen.
Wieso ist in Schweden dieses Wunder passiert? Ist das eine Frucht des Feminismus, nämlich dass Frauenvereinigungen in Schweden sich für die Prostituierten einsetzen und sagen, die verdienen zwar ihr Geld damit, aber wirklich gerne tun sie es doch nicht? Oder warum ist Schweden so fortschrittlich im Vergleich zu uns, obwohl es ein so liberales Land ist oder sei?
Also als ich ein junges Mädchen war, war Schweden bekannt wegen der großzügigen Lebensweise. Und Schweden war für mich eigentlich genau das Land, das sehr liberal dem Ganzen gegenüberstand. Und irgendwann, vielleicht weil mehr Politikerinnen das Sagen dort haben, haben sie es fertig gekriegt, dass dieses Gesetz durchgeht.
Und schon sehr lange?
Offensichtlich 2000. Und wir haben unser Gesetz 2002 gemacht.
Und können Sie noch mal sagen, den Inhalt des Gesetzes in Deutschland 2002?
In Deutschland hat man gesagt, es geht nicht, dass die Frauen kriminalisiert sind und die Männer, die Freier, ganz frei ausgehen. Die können aus- und eingehen, ihnen passiert nichts und die Frauen machen sich strafbar. Und noch ein zweites kam dazu und deshalb waren eigentlich alle Frauen, ja auch wir, waren einverstanden, dass man darüber nachdenkt, wie man den Frauen in der Prostitution helfen kann, weil die Frauen in der Prostitution sich nicht Alten- und Kranken versichern konnten.
Also auch Solvodi, das heißt die Organisation, die Frauen in Zwangsprostitution hilft, war für dieses Gesetz, weil?
Nein, wir waren für ein Gesetz, das den Frauen die Möglichkeit gibt, sich zu versichern. Wir waren nie dafür, dass Prostitution angesehen wird wie ein Beruf wie jeder andere. Denn in dem Moment, wo es angesehen wird, ein Beruf wie jeder andere, da kann sogar das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur sagen, wir haben zwar keine Arbeit für Sie als Köchin, aber in dem Bordell gibt's noch freie Plätze. Und das hat man ja tatsächlich auch versucht. Die Bordellbesitzer haben tatsächlich angemeldet, dass sie freie Plätze haben. Das kann's nicht sein. Man hat also dann auch die Sittlichkeit, früher war das unsittlich, diesen Paragraph hat man gestrichen und hat gesagt, okay, die Frauen können sich versichern, Aber es gibt nur eine Handvoll Frauen, die tatsächlich sich versichern haben lassen. Und es gibt ganz selten mal ein Bordell, das die Frauen als Angestellte führt, obwohl sie Weisungen geben. Das Gesetz hat versucht, das ein bisschen einzuschränken, hat festgelegt, Bordellbesitzer oder Bordellbetreiber haben ein eingeschränktes Weisungsrecht, haben aber nicht näher gesagt, was sie mit eingeschränkt meinen. In Augsburg gab es ein Bordell, oder gibt es sehr wahrscheinlich noch, ein Großbordell. Da durften die Frauen keine Handys haben. Sie durften sich in dem Raum, wo sie sich den Kunden oder Freiern präsentieren, sie mussten sich nackt zeigen, nicht mal ein Handtuch in der Hand haben. Es war absolutes Textilverbot. Sie wurden rund um die Uhr überwacht, entweder durch Kamera oder durch das Personal. Sie durften das Bordell nicht verlassen, ohne die Erlaubnis des Bordellbesitzers. Und trotzdem hat das Gericht die Anzeige der Staatsanwaltschaft nicht angenommen, hat gesagt, naja, der Bordellbesitzer ist Arbeitgeber, also hat er Weisungsbefugnis und kann sagen, wie es bei ihm zugeht. Und das war ganz sicher auch vom Gesetzgeber nicht so beabsichtigt, aber man hat inzwischen festgestellt, dass die Bordellbesitzer solche Richtlinien oder Weisungen geben und trotzdem nicht belangt werden dafür. Und auch die Frauen gar nicht als Arbeiterinnen beschäftigen, also das heißt, sie auch gar nicht versichern.